Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur Folge Nummer 83. Und wie bereits schon zuletzt angekündigt, werden wir dieses Mal einen kleinen Ausflug in die Schweiz unternehmen. Endoskopieren in der Schweiz, die Lösung aller Probleme, die wir in Deutschland haben, Fragezeichen. Und den Gast, den ich hierzu ganz, ganz herzlich begrüßen darf, ist mein alter Freund und Kollege Peter Bauerfeind. Peter, herzlich willkommen. Schön, dass du mitmachst.
Grüß Gott, lieber Alex. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Ja, und ich freue mich auch. Und du bist natürlich für viele und gerade jetzt auch für mich und wahrscheinlich auch für viele in der Deutschland, aber auch in der Schweiz bist du so, ja, doch jemand, der die Szenen sehr gut kennt. Du hast ganz, ganz lange in der Schweiz gearbeitet, aber bist eigentlich Deutscher, das darf ich jetzt schon sagen. Aber erzähl uns doch vielleicht mal vorab so ein bisschen aus deiner Sicht, wie alles bei dir angefangen hat und wie so deine persönliche Vita war bis zu dem Zeitpunkt, wo du denn jetzt stehst.
Jawohl, das versuche ich mal kurz zu machen. Das ist eigentlich recht einfach. Ich bin in Selb geboren, dann sind meine Eltern nach Mühldorf gezogen. Und dort habe ich Abitur gemacht. Mühldorf war damals also stark CSU geprägt.
Also du bist Bayer sozusagen.
Genau.
Kann man auch schon sagen. Ich glaube, selbst kennen jetzt nicht so viele, aber vielleicht doch der eine oder andere.
Und nachdem ich also dieses Mühldorfer Gymnasium hinter mich gebracht habe, habe ich erstmal 4 Semester Chemie studiert, aber parallel Medizin angefangen. Ich war so ein bisschen unsicher. Blieb dann bei der Medizin, habe in Rechts der Isar an der TU dann Staatsexamen gemacht, Anfang 84, und damals, das wissen wahrscheinlich die wenigsten heute, war Ärzteüberschuss. Man hat keine Stelle bekommen. Und dann hatte ich also durch ein paar gute Wendungen das Glück, dass mich ein überaus berühmter Herr Professor Siebert eingestellt hat. Das war also so wie Lotterie-Sechser-Gewinn. Und ich wollte auch Chirurgie machen, aber mit der Bedingung, dass ich für 2 Jahre in die Schweiz gehe. Ach. Dann habe ich also dort ein knappes Jahr Chirurgie machen dürfen, können, müssen. Ja. Und dann musste ich zwangsweise in die Schweiz. Ich bin also weder aus finanziellen Gründen noch aus sonstigen Gründen in die Schweiz, sondern wurde zwangsverwiesen.
Was war der Grund? Was war der Grund?
Ja, der Siebert hatte ja eine ganz enge Verbindung zu dem Professor André Blum. Ich weiß nicht, wer sich an das noch erinnert. Es gab die interdisziplinäre Chirurgie damals oder Viszeralchirurgie, und das hat der Siebert ins Leben gerufen. Mhm. Aber der geschrieben hat, war eigentlich der André Blum. Mhm. Und der Siebert hatte mehrere Kollegen dorthin geschickt, zum Beispiel den Rudi Bumm, der dann wieder zurückging nach München, aber auch der Christoph von Ritter. Mhm. Und der Christoph von Ritter ist dann, so wie ich auch, von der Chirurgie abgesprungen. Mhm. Ich bin abgesprungen, weil der Blum wurde dann gewählt als Ordinarius nach Lausanne. Mhm. Und dann gingen diese ganzen Projekte nicht weiter. Und dann hat er gesagt, ich muss noch mal ein Jahr bleiben. Dann habe ich parallel dazu angefangen zu endoskopieren. Und irgendwann habe ich es aufgegeben. Herr Siebert war äußerst beleidigt. Aber danach haben wir uns eigentlich wieder versöhnt und hatten eigentlich die ganzen Jahre guten Kontakt.
Das ist ja schon interessant. Also das heißt sozusagen nolens volens, ja, musstest du in die Schweiz. Also es war letztendlich, du wurdest dorthin geschickt und wurdest dann nicht nur dorthin geschickt, sondern wurdest dann auch noch vom Chirurgen zum Internisten, zum Gastroenterologen mehr oder weniger gemacht, ne?
Genau. Und im Gegensatz, damals war man ja als Deutscher nicht gern gesehen in der Schweiz.
Okay.
Ich war im Triemlich-Spital am Anfang einer von 2 deutschen Ärzten. Jetzt sind das wahrscheinlich 50%.
Da wollte ich auch noch nämlich dich fragen, wie denn das eigentlich so ist. Also man nimmt ja das so wahr, wenn man zum Teil auch selber unterwegs ist oder wenn man sich auch mit dir unterhält oder anderen Schweizer. Man hat ja schon das Gefühl, dass letztendlich eigentlich so in der Medizin, also auch gerade das Fach, was wir so abdecken und wahrscheinlich auch in der Viszeralchirurgie, dass das doch sehr stark deutsch dominiert ist. Ja.
Ja.
Womit hängt denn das zusammen? Gibt es keine Schweizer, die das machen wollen? Oder hängt es an dem Fach? Oder hängt es an der Ausbildungsstruktur? Oder woran liegt es?
Also, wie ich in die Schweiz kam, war die Schweiz nicht ganz 6 Millionen Einwohner. Das war also 1985. Und jetzt sind es fast 10. Und die Schweiz-Infrastruktur hat mit diesem enormen Wachstum nicht mithalten können. Die hatten einfach nicht genügend Ärzte, nicht genügend Lehrer und so weiter. Das war ein Teufelskreis. Und ungefähr vor 20 Jahren hat er dann das Blatt gekehrt. Dann hatten wir auf einmal zu wenig Ärzte. Und dann hat man also Deutsche aktiv angeworben. Das war wirklich reine Not, muss man echt sagen. Und das gilt eigentlich bis heute.
Das ist ja interessant. Und betrifft es eigentlich die Pflege dann auch genauso oder die Assistenz, wenn wir in der Endoskopie sind? Wie ist da so das Verhältnis, würdest du sagen?
Ist es ähnlich, auch sehr viele aus Deutschland, aber auch zum Teil aus Österreich, zum Teil aus Frankreich, die es genau dasselbe Mangel, aber gut, der Pflegemangel ist natürlich in allen Ländern ein großes Problem. Der Vorteil in der Schweiz ist sicherlich in der Pflege, dass dort die Bezahlung für die Pflege besser ist als in den Nachbarländern.
Aber natürlich die Lebenshaltungskosten auch entsprechend. Ja. Denke ich mal.
Ja.
Ja. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema, aber vielleicht machen wir doch noch mal bei dir noch so ein bisschen weiter. Du warst dann Gastroenterologe, hast dann schon gesagt, du hast dich für die Endoskopie interessiert. Wie ging es denn dann weiter mit deiner wissenschaftlichen Karriere? Ich meine, du hast ja auch viel publiziert. Ich möchte auch ganz gerne noch auf eine ganz besondere Studie von dir eingehen, die, glaube ich, auch am allermeisten zitiert worden ist. Aber fang du vielleicht zunächst mal an, wie es denn bei dir weitergegangen ist.
Ja, ich war dann bei diesem André Blum, das war ein Ulkusforscher. Und wie ich dort angefangen habe, das war die Zeit, wo der Helicobacter zuerst ignoriert und dann nicht mehr ignorierbar war. Und dann habe ich Ulkus-Forschung betrieben, war in Amerika 2 Jahre, habe Helicobacter-Forschung gemacht. Das Ziel war die Impfung. Da gab es noch einen zweiten Schweizer, der das wollte, der Herr Michetti. Aber das ist ja bei beiden gescheitert. Die Impfung kam eigentlich nie zustande. Aber eigentlich wollte ich endoskopieren und wie ich dann endlich meine Ausbildung fertig hatte, Innere und Gastro, habe ich eigentlich nur noch mehr endoskopiert.
Und dann warst du in Zürich tätig?
Also ich war in Lausanne, dann war ich in Basel, in den USA und dann ab dann in Zürich. Ja. Der Chef war der Michael Fried, der mich sehr frei hat leben lassen, was ich ihm zugute halten muss. Und er war dort der Chef von der Endoskopie bis 2017. Und dann war ich nochmal 4 Jahre Chef im Triumli-Spital. Vor allem auch, weil der Fried zum gleichen Zeitpunkt gegangen ist und Chefwechsel ja immer ein bisschen kritischer Punkt sind.
Also ich fasse jetzt mal so zusammen, du kann dich schon, glaube ich, so nennen, du bist somit eigentlich das Urgestein der Schweizer Endoskopie im weitesten Sinne. Wir hatten ja auch schon mal in einem anderen Nachbarland, es war der Podcast, die Folge 64, den Rainer Schöffel, den du ja auch, glaube ich, sehr gut kennst, der sozusagen die Endoskopie da in Österreich mit aufgebaut hast. Ich glaube, Ähnliches gilt für dich in der Schweiz. Also du hast sehr viele neue Methoden mit etabliert in der Schweiz. Sicherlich auch, glaube ich, was POEM betrifft, vorne dran, was ESDs betrifft, vorne dran. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon sagen. Es gab in der Schweiz nicht viele Interventionelle. Der Seewald kam dann in das Privatspital nach ein paar Jahren. Und wir beide haben sicherlich die interventionelle Endoskopie in der Schweiz weitgehend geprägt. Gab eigentlich niemanden anderen.
Aber jetzt möchte ich doch noch, ich habe es schon angekündigt, weil ich werde auch immer wieder danach gefragt. Also jetzt gerade vielleicht so Jahreswechsel wieder eine ganz aktuelle Studie. Hilft das Kirschwasser nach dem Fondue, ja oder nein?
Gut, da war ich nur ganz am Rand beteiligt als Proband. Der Michael Fried war ja so ein Funktionsdiagnostiker und das ist auf seinem Mist gewachsen. Nein, es hilft natürlich, es hilft für die Seele und für den Kopf sehr gut, aber für die Magenentleerung eigentlich nicht.
Es ist total egal. Also, man hat ja diesen Klotz Käse, der einem danach im Magen liegt und es bringt überhaupt nichts, dass wir das jetzt mal hier festhalten, auch im Podcast, danach einen, wie nennt ihr es?
Kirsche, heißt nur Kirsche.
Kirsche. Und dann gab es ja auch noch so ein paar andere Sachen. Ich glaube, du hast ja schon immer so ein bisschen auch so das Gefühl gehabt für ganz interessante Sachen. Also ich kann mich auch noch an eine Studie erinnern, wo ihr auch mal so die Aerosolbelastung gemessen habt, jetzt in der Endoskopie. Und das war, glaube ich, noch vor Corona-Zeiten.
Ist ja, richtig, ja, lange vor. Das war die Idee, wenn man absaugt beim Rausziehen von der Biopsiezange, dass man weniger Bakterien in der Luft hat. Und das ist tatsächlich so.
So ist es.
Wenn die meisten von uns machen das ja automatisch ein bisschen.
Aber das
kann man auch messen.
Na gut, also auch so, sage ich mal, die einfachen, aber relevanten Fragestellungen beantwortet. Peter, jetzt bist du ja, glaube ich, schon, ich hoffe, ich komme dir da jetzt nicht zu nahe, aber du bist ja, glaube ich, schon so langsam auch so am Ende deiner Karriere. Du arbeitest noch, aber nicht mehr so in einer 100% Position, oder kann man das so sagen, oder?
Also in der Schweiz muss man mit 65 aufhören. Man kann mit 66 noch knapp ein bisschen was machen, aber vor allem die Unispitäler sind also ganz radikal, 65 ist fertig.
Ja.
Und ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass ich weiter endoskopieren werde, und habe eigentlich schon vorher in diesem Privatsystem, in diesem Hirslanden Kliniksystem, einen Tag pro Monat gearbeitet und das dann ausgebaut. Aus mehreren Gründen. Der eine Grund war, weil mich junge Kollegen gefragt haben, ob ich weiter ausbilde. Und das mache ich. Ich bin also jetzt, traue ich mich fast manchmal nicht sagen, an 5 verschiedenen Orten und bilde aus. aber das macht ungeheuer Spaß. Das sind alles von mir frühere Oberärzte. Und das zweite große Standbein ist, ich habe im Verlauf der Zeit in dem Universitätsspital sehr viele Patienten mit HMPCC und Lynch und FAP und Poitiers-Gas akkumuliert, die sich an mich gebunden haben. Und ich muss sagen, das ist für mich erstens natürlich gut, schön, weil das sehr eng ist und sehr interessant, aber es ist auch eine gewisse Belastung, weil diese Patienten hängen unglaublich an einem. Ich habe zum Teil noch Patienten, die nach Deutschland ausgewandert sind und zu mir kommen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Bei uns gibt es keine so richtigen Strukturen für die. Es gibt ein paar Genetiker, die sich darum kümmern, aber gastroenterologisch haben wir da nicht sehr viel zu bieten.
Ja, es gibt schon Referenzzentren, muss man sagen, die sind aber auch nicht immer so überall bekannt, ne? Aber gibt schon auch. Das heißt, du machst jetzt auch noch weiter die nächsten Jahre, oder?
Ja, ich habe jetzt mal so in meinem Kopf 2-3 Jahre, wo ich das weitermache, und ich versuche, diese Familien, diese großen Familien anzubinden an junge Kollegen und die ein bisschen zu schulen, was man mit denen macht, weil trotz Guidelines ist ja da oft schon individuell zu entscheiden, was man wirklich machen will.
Sehr schön. Peter, du hast schon gesagt Ausbildung, und ich möchte jetzt mit dir doch nochmal ein bisschen auch über das Krankenhaus, oder ihr sagt ja Spitalsystem, in der Schweiz reden. Also du weißt ja vielleicht so, wie die Situation in Deutschland ist. Also wir haben ja, bei uns ist die Ambulantisierungswelle ganz groß im Laufen. Wir haben das Kliniksterben, wir haben leere Kassen, wir haben eine Problematik, beziehungsweise bei uns stellt sich immer die Frage nach Mindestzahlen, wird demnächst auch nochmal ein Thema hier im Podcast sein. Und wie gesagt, die Ausbildung, wer bildet denn unsere jungen Kollegen denn eigentlich noch aus? Wie ist es in der Schweiz? Seid ihr komplett aus dieser Diskussion draußen? Also ich weiß, ihr habt ja auch ganz, ganz viele Spitäler. Bei euch muss ja, glaube ich, jeder Kanton, und sei er noch so winzig, ein Kantonsspital aufweisen. Ist euch das egal, weil ihr so viel Geld noch habt? Oder gibt es da auch Bewegungen, die sagen, wir müssen hier irgendwie was ändern?
Nein, das sind dieselben Probleme wie in Deutschland, nur zeitversetzt. Wir haben Spitäler ich habe jetzt gerade Kantonsspital Winterthur, großes Spital, 50 Millionen Defizit letztes Jahr. Das trägt im Moment die öffentliche Hand. Auch das Hirslanden-System ist, das das größte Privatsystem ist, ist nicht lukrativ im Moment. Also sind die identischen Probleme. Ich glaube, wir starten von ein bisschen höherem Niveau. Die Ambulantisierung ist bei uns auch da für die Chirurgie, aber in der Gastroenterologie haben wir extrem viel mehr ambulant gemacht als in Deutschland, auch weil das ambulante System gut bezahlt wurde. Zum Beispiel Vollwandresektionen haben wir eine Publikation, praktisch alle ambulant, machen wir nicht stationär.
Darf ich denn fragen, was ist denn dann, also die Frage ist ja immer so der Vergütung letztendlich, ne? Also ich meine, es gibt ja auch Daten auch aus USA, die es gibt, aber man hört ja der Zahlen zum Teil aus der Schweiz, was die Vergütung betrifft, die für uns nicht mal im Ansatz nachweis oder nachvollziehbar sind. Ich meine, du brauchst jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber vielleicht so ungefähr den Faktor X plus oder sowas irgendwie.
Also das kann man schon sagen. Die Gastroskopie, die ambulante, die wird ungefähr so mit 400 bis 500 Franken abgerechnet. Aber der größte Vorteil in der Schweiz, glaube ich, ist, dass das Verbrauchsmaterial bezahlt wird. Zum Beispiel bei der Vollwandresektion. Ich meine, das kannst du ja ambulant gar nicht machen, wenn das nicht rückbezahlt wird.
Ja.
Die Koloskopien, die sind so um die 600 bis 800 Franken, die Screening-Koloskopien. Und damit sind die auch noch lukrativ und rechnen sich für den Gastroenterologen. Das war sicher auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel ein gesuchter Gastroenterologe war, damals, wo ich jung war. Meine Kollegen, die sind alle in die Praxis, meine Jungen, meine Mitassistenten, weil die damals schon gewusst haben, ich war da einfach zu blöd dazu. Ich habe gar nicht gewusst, wie viel die verdienen draußen. Und die waren also froh, dass so einer da bleibt und die Arbeit im Spital macht. Die meisten wollten raus.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu Deutschland.
Ja, das stimmt. Na gut, aber jetzt, also sagtest du ja schon, jetzt, wenn jetzt die Kliniken auch schon so ein Riesendefizit haben, ich meine, klar, das wird jetzt vielleicht noch aufgefangen, aber irgendwann wird es ja danach sein, dass man sagen muss, also das kann sich einfach jetzt die Gesellschaft dann nicht mehr in diesem Ausmaß leisten. Ja,
ja, das kommt. Die kleinen Spitäler gehen zu bei uns. Das wird kommen. Das ist im Moment noch, weil das die Gemeinden tragen, noch so in großen Diskussionen, weil jedes kleine Dorf möchte gern sein eigenes Spital, aber die werden sterben. Das ist ganz klar.
Gibt es denn auch Entwicklungen? Also ich versuche jetzt auch so, ich will es jetzt nicht madig machen, den Wechsel in die Schweiz, aber wir haben gesagt, früher war es, sage ich mal, sehr lukrativ. Aber wenn jetzt, gibt es denn auch Entwicklungen, was das Gehalt betrifft, der einzelnen Berufsgruppen, sei es jetzt also Assistenzpersonal und Ärzte, ist da auch so das Level langsam erreicht? Oder?
Ja, das ist aber schon lang, muss man sagen. Also ich glaube, dass die Haltungskosten und die Löhne sich in der Schweiz an Deutschland angeglichen haben, wenn man das rechnet. Und wenn man als Oberarzt in die Schweiz kommt mit zwei Kindern nach Zürich, dann ist das Gehalt also absolut nicht so attraktiv. Und wir hatten auch damals, wo ich noch dort war, immer wieder Leute, die gesagt haben, na, das lohnt sich eigentlich nicht.
Aha.
Also das, wegen dem muss man nicht mehr in die Schweiz kommen. Die Praxen sind sicher immer noch recht attraktiv, aber das sinkt, das ist jetzt gerade stark am Sinken und dann wird sich das auch nivellieren. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen zu viel endoskopieren da draußen deswegen. Das wird wahrscheinlich schwieriger werden oder kontrollierter werden. Von daher, die Annäherung an Deutschland mit einer zeitlichen Verzögerung ist ziemlich groß.
Also ist ja ganz interessant. Also letztendlich, also jetzt nochmal zurückzukommen zur Eingangsfrage, Endoskopieren in der Schweiz die Lösung aller Probleme, würde ich dann jetzt mal, so wie ich deine Antwort deute, würde ich sagen,
nein.
Nein. Also es gibt dort genau die gleichen Probleme wie überall. Warum soll es denn auch anders sein? Also ist halt nun mal so. Aber sagen wir mal so, die Vorteile, die du jetzt sagen würdest, sind vielleicht noch, dass man noch eine gewisse Freiheit hat, was das Material betrifft. Ihr habt nicht so sehr diese Pauschalen, wenn ich das richtig deute. Und es ist zumindest, sage ich mal, im ambulanten Setting noch so, dass ihr da eigentlich schon bessere Strukturen habt, weil ihr einfach von vornherein, sage ich mal, schon für das Ambulante wahrscheinlich, sagen wir jetzt nicht besser, sagen wir adäquater, honoriert worden seid. Kann man das so zusammenfassen?
Es wurde besser honoriert und die Leute waren daran gewöhnt, dass das so abläuft. Sowohl die Ärzte wie auch die Patienten. Das ist also ein gut strukturiertes System, was gut funktioniert. Wir waren ja auch mit die Ersten, die Propofol praktisch flächendeckend eingeführt haben in den Praxen.
Ja.
Und die ganzen großen Publikationen aus Basel zum Beispiel kamen aus der Schweiz. Und das ist dank diesem System.
Gibt es denn jetzt noch einen Ärztemangel in der Schweiz oder ist es?
Ja, das ist persistiert. Also es gibt einen Ärztemangel in den Spitälern. Sie wollen auch die Arbeitszeiten noch verkürzen. Wir haben, also es ist ja, wie ich in der Schweiz angefangen habe, habe ich so einen Zettel bekommen, Arbeitszeit 67 Wochenstunden, Überzeit nicht bezahlt, 4 Wochen Ferien. Das war, stand so, lautete mein Vertrag. Es war gar kein Vertrag, es war so ein Zettelchen. Das wurde dann runtergesetzt auf 54, dann auf 47. Mhm. Jetzt wollen sie es auf 42 runtersetzen. Das wird nochmal einen Bedarf an Ärzten machen. Also das ist sicher einer der Gründe.
Naja, bei uns werden es jetzt dann 40. Also bei uns waren es zumindest an den Universitätskliniken waren es 42 und jetzt werden es 40. Also auch da sind wir euch voraus, würde ich jetzt mal genau sagen. Ja, Peter, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich finde, das war jetzt mal so ein bisschen so ein anderer Podcast, weil man jetzt gar nicht so sehr über irgendeine neue Methode oder sowas gesprochen hat. Aber ich glaube, es hat doch oder es interessiert sehr viele. Wie gesagt, nicht ausschließlich nur Ärzte, sondern auch das Assistenzpersonal, weil man da ja doch immer ganz unglaubliche Geschichten zum Teil hört, wie da das Niveau ist. Und ich glaube, es war jetzt sehr hilfreich und lehrreich, das von dir so mitgeteilt zu bekommen. Du hast ja da keine Aktien oder sowas. Also du stehst ja über den Dingen, haben wir auch schon gehört. Hast das Rentenalter erreicht, kannst also frei gerade raus reden. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich. Letztendlich, warum sollen die Probleme woanders auch anders sein als wie jetzt im eigenen Zuhause? Peter, wir haben schon gehört, wie es mit dir weitergeht. Irgendwann bleibst du doch oder irgendwie wirst du doch der Endoskopie erhalten bleiben. Denke ich mal, wirst zumindest noch ausbilden, soweit wie es möglich ist. Und ich glaube, man wird dich sicherlich noch auch auf den einen oder anderen Meetings, sei es jetzt auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene sehen. Ich würde mich zumindest sehr freuen und darf mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch bedanken.
Danke, Alex. Mich hat das auch sehr gefreut und ich bin sicher, wir werden uns über den Weg laufen.
Das ist wunderbar. Und ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Zuhörer, gefallen hat, dass Sie auch so ein paar neue Eindrücke vielleicht mal haben sammeln können. Und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit für die nächsten 14 Tage. Das nächste Thema, über das wir dann sprechen werden, wird wahrscheinlich Mindestmengen sein. Also wir machen da schon so ein bisschen weiter, wo wir jetzt schon mal angefangen haben. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gespannt und bleiben Sie weiter treue Zuhörer, so wie Sie es bisher auch schon immer sind. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.